Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche aus linker Perspektive über aktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast gut findest und unterstützen magst, dann freut uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns extrem helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Shownotes. Wir nehmen heute auf am 1. Juli, das ist ein Tag, nachdem der Pride Month Juni, in dem es seit einigen Jahren auch bei uns Paraden, Proteste und Partys gibt, die die Vielfalt und die LGBTIQ-Community feiern, vorbei ist. Firmen haben ihre Logos in der Zeit in Regenbogenfarben getaucht, aber jetzt, wo der Juni als Pride Month vorbei ist, sind die Regenbogenfarben wieder weg und es scheint so, als wäre jetzt eh alles wieder beim Alten. Und das ist nur ein Beispiel, aber es zeigt, dass politische Kämpfe, zum Beispiel eben um geschlechtliche Selbstbestimmung, heute hauptsächlich auf einer symbolischen, einer kulturellen Ebene stattfinden. Handfeste Veränderungen werden dadurch leider selten erreicht. In den letzten Jahrzehnten fällt auf, dass die politische Rechte diese symbolischen Kämpfe vorantreibt und zuspitzt. Zuletzt wurde von der FPÖ gefordert, dass es keine Drag-Queen-Kinderbuchlesungen geben soll. Oder in Niederösterreich ist von der schwarz-blauen Landesregierung beschlossen worden, Gendern in Landesbehörden zu verbieten. Wir wollen uns diese kulturellen Kämpfe heute genauer anschauen. Weshalb steigen Rechte so stark auf diesen Kulturkampf ein? Können symbolische Kämpfe wirklich was verändern? Und wie hängen Kultur- und Klassenkampf zusammen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Sophia Glinke. Sophia studiert Cross-Disciplinary Strategies an der Angewandten in Wien, das ist eine Kunstuni. Außerdem macht sie feministische Bildungsarbeit und ist im Landesvorstand der Jungen Linken Wien. Ich freue mich schon sehr auf ein anregendes Gespräch mit dir, Sophia.
Ich mich auch, auf jeden Fall.
Ich habe schon gesagt, die Rechten, Rechtsextremen, Konservativen steigen sehr stark auf diese Kulturkämpfe ein, mit viel Enthusiasmus und auch mit viel Härte. Ich habe schon ein paar Beispiele genannt. Ein anderes wäre auch nochmal, dass jetzt Kickl oder die FPÖ gefordert hat, dass man die Regenbogenflaggen im Pride Month vor dem Parlament entfernen sollte. Aber all diese Sachen sind nicht nur in Österreich ein beliebtes Thema für Rechte und Konservative. In vielen anderen Ländern mit autoritären Regierungen, nämlich in Polen, in Ungarn, in der Türkei, ist die Hetze gegen LGBTIQ-Rechte eine sehr beliebte Strategie. Da stellt sich die Frage, wieso? Also wieso steigen Rechte so stark auf diese symbolischen Kämpfe ein? Es könnte ihnen doch einfach auch wurscht sein, oder?
Ja, das Ding ist, dass solche Kämpfe wirklich das perfekte Terrain sind, auf dem sich so Politiker wie Kickl oder auch Höcke in Deutschland von der AfD und so weiter als Fürsprecher von so diesem kleinen Mann inszenieren können. Also die traditionelle Familie steht dabei wirklich im Mittelpunkt, weil Rechte sie eben als Grundeinheit des Staates ansehen. Und dann ist es komplett irrelevant, dass die sozialen Programme von diesen neuen rechten Parteien durch und durch arbeiterinnenfeindlich sind, weil sie mit solchen Erzählungen von irgendwie einer woken Elite, von irgendeinem Regenbogen-Imperium diese realen ökonomischen Problemlagen und Abstiegsängste im Sinne von ihren Interessen umformen. Also sie nutzen diese Angst, um Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und dann geht es bei Familienpolitik zum Beispiel nicht mehr darum, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, dass alleinerziehende Mütter extrem armutsgefährdet sind und Personen, die Angehörige pflegen, alleingelassen werden. Nee, stattdessen wird eben dieses eingestaubte Ideal von Familientreue angepriesen. Es wird gegen Transpersonen gehetzt und Kinderbuchlesungen von Leuten in lustigen Kostümen werden so skandalisiert, als ob die kulturelle Anerkennung von queerem Leben irgendwas mit den sozialen Rückschritten zu tun hätte, die viele Familien spüren. Und man sieht eben aber leider, dass so eine Strategie sehr viel Erfolg hat. Also in Italien regiert mittlerweile Giorgia Meloni und sie stützt sich dabei auf eine Verschwörungserzählung vom großen Austausch, der eben besagt, dass eine globale Elite Europäerinnen durch Migrantinnen ersetzen wolle. Und die Regierung ist da wirklich besessen von diesem Idealbild der italienischen Familie und von Geburtenraten, also von weißen Italienerinnen. Und sie zelebrieren zum Beispiel so einen Anti-Gender-Tag, der eben offensichtlich sehr ein Pro-Gender-Tag ist, weil es darum wirklich nur darum geht, so traditionelle Geschlechterbilder aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig schafft diese Regierung quasi den italienischen Sozialstaat ab. Mhm. Also Fürsorge wird hier als private, familiäre Aufgabe und nicht als gesellschaftliches Gesamtprojekt angesehen. Und wir sehen hier eine Politik, die ganz offensichtlich Klassenkampf von oben betreibt, aber als Wiedererstarkung von einer rassistischen, frauenfeindlich und queerfeindlich gedachten italienischen Identität verkauft wird. Es gibt hier also auch so eine Verschränkung von Familientreue, also Sexismus, und einer Antimigrationsrhetorik.
Mhm. Du hast das jetzt auch Strategie genannt und bei den beiden Beispielen, die du genannt hast, meinst du damit Strategie der Rechten auch, dass eben so soziale Verschlechterungen für Kinder, für arbeitende Menschen, für Frauen, für andere, aber auch für die Mehrheit auch, dass die verschleiert werden, indem dann auf einer kulturellen Ebene gegen bestimmte andere Gruppen von Menschen gehetzt wird? Meinst du das so?
Ja, also in den USA ist wirklich schon absurd, wie vehement diese Debatten geführt werden und aber auch dann wirklich, welche Ausmaße an Repression das mit sich zieht gegen zum Beispiel LGBTQ-Personen, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queere. Mhm. Und ein bekanntes Beispiel da zum Beispiel ist das Don't Say Gay-Gesetz in Florida von Ron DeSantis, der jetzt ja auch zur Präsidentschaftswahl antreten wird. Und das Gesetz untersagt quasi Lehrern, mit ihren Schülern in öffentlichen Schulen über solche LGBTQ-Themen zu reden. Wobei der Vorwurf der Rechten, wenig überraschend, Frühsexualisierung ist und Verschwulung. Und es reicht aber hin wirklich bis zu Erzählungen von Pädophilie, wo Queerness mit Pädophilie wieder in Zusammenhang gebracht wird. Mhm. Und andere Staaten in den USA haben aus ähnlichen Motiven versucht, Drag-Shows in öffentlichen Raum zu verbieten. Ist oft gescheitert, weil sie einfach extrem vage Gesetzestexte geschrieben haben. Aber es ging immer so um diesen Schutz der Kinder und es wird so eine klare heterosexuelle Norm vorausgesetzt, in denen auch Eltern die absolute Autorität über das Leben ihrer Kinder zugestanden wird. Und Lebensweisen außerhalb dieser Norm werden eben als Bedrohung für den American Way of Life angeprangert. Und Feminismus und queere Rechte gelten hier eben als Grund für diesen Niedergang dieses Ideals.
Mhm. Krass, also dieses Gesetz, das du gerade angesprochen hast, das habe ich ja gar nicht gekannt. Und ich finde das arg deshalb, weil es ja Kinder auch ihrem Recht an Information beraubt und ist ja auch von den Konservativen und Eltern ganz klar eine Ansage an alle, dass sie nicht so sein dürfen, wie sie sind, egal ob das ihnen in den Kram passt oder nicht. Und das hat ja sogar umgekehrt im Gegensatz zu dem, was Sie behaupten, tragische Auswirkungen auf junge Menschen, wenn ihnen Unterschiedlichkeit und Vielfalt de facto verboten und unterdrückt wird. Also es hat mit Schutz einfach nichts zu tun. Jetzt haben wir über LGBTIQ-Themen gesprochen, wo das so eine Strategie ist, aber du hast da schon über andere Themen gesprochen, also Migrationspolitik auch zum Beispiel erwähnt. Aber viel geht es da ja dann auch darum, um die Frage, was wird quasi als normal angesehen, egal ob es da um unter Anführungszeichen wenig bekannte Sexpraktiken wie Lecken geht, um mich da auf Kickl zu beziehen, der das in letzter Zeit so genannt hat, oder um die Frage von Gendern, die jetzt gerade wieder groß diskutiert wird in unseren Medien. Da gibt es dann in der Diskussion immer gleich Opfer, Täter, Aufregung und Leute, die einem was wegnehmen wollen scheinbar. Und oft wird da dann gegen bestimmte Gruppen gehetzt oder deren Anliegen werden einfach lächerlich gemacht. Was ist denn da das verbindende Element bei diesen Hetzen gegen bestimmte Gruppen oder Hetzen gegen Praktiken und warum findet das so viel Anklang?
Ja, Höckes Sexleben muss sehr traurig sein. Nee, nicht Höcke, Kickl.
Beide wahrscheinlich.
Höckes wahrscheinlich auch. aber an sich, was da passiert, ist ja so eine sehr klassische Sündenbock-Erzählung. Oder ist ja auch gar nichts Neues, dass die Schuld an Verhältnissen ganz klar so einer Gruppe zugeschoben wird und die Unzufriedenheit und Frustration von der Bevölkerung dann eben auf diese Gruppe gelenkt und abgewälzt wird. Also vor 100 Jahren waren es eben Jüdinnen und Juden. In den 90er Jahren haben wir von Osteuropäern geredet, also nicht wir, sondern die Rechten. Jetzt sind es eben Muslime oder queere Menschen oder Feministinnen. Und was das alles verbindet, ist, dass sie eben nicht ins Bild von dieser patriotischen Kernfamilie passen, die die FPÖ zu ihrer Bastion erklärt hat. Also in dieser Familie ist kein Platz für ein emanzipiertes Frauenbild, da ist kein Platz für eine Lebensweise außerhalb von der heterosexuellen Geschlechternorm und befreite Sexualität. Und da ist auch sicherlich kein Platz für Menschen, die eben diesem völkischen Familienbild nicht entsprechen oder entgegenstehen. Und ich habe zur Vorbereitung auf den Podcast mich ein bisschen auf Kickels Facebook-Seite rumgetrieben. Und da gab es wirklich einen Sharepick. Das hat das Ganze grandios zusammengefasst. Da stand nämlich Festung Österreich statt falscher Solidarität und Klassenkampf. Also da ist ganz klar, an welchen Konfliktlinien diese Partei interessiert ist und an welchen nicht. Und die Grenze wird da eben nicht zwischen oben und unten, den Menschen, die besitzen und von der Arbeit anderer profitieren, und den Menschen, die diese Arbeit leisten, gezogen, sondern eben innerhalb von dieser Arbeitenklasse selbst. Und das findet Anklang, weil die Frustration, die sich die Rechten hier zunutze machen, ja tatsächlich real ist. Auch wenn es die Erklärungen nicht sind, aber die Erklärungen sind eben sehr einfach. Weil wir können ja tatsächlich beobachten, dass ein globalisiertes kapitalistisches Wirtschaftssystem mit Unsicherheit einhergeht. Also wir haben eine Angst vor Arbeitslosigkeit, wir haben Privatisierung und Aushöhlung von sozialer Absicherung und wir haben eine zunehmende Vereinzelung und Vereinsamung in der Bevölkerung. Und jetzt ist es aber so viel weniger catchy zu sagen, oh, was du erlebst, das sind die Spätfolgen von einem globalen Neoliberalismus und der schert sich einen Dreck um deine Belange, sondern es ist viel, viel einfacher, von einem globalen Regenbogenimperium zu schwadronieren oder jetzt auch mal so ganz alt bewährt, einfach Ausländer rauszuschreien.
Und ich meine, die Feindbilder, die du da jetzt beschreibst, sind ja solche, die schon in den letzten Jahrzehnten von den Rechten aufgebaut wurden. Also und dann macht es ja Sinn, dass das dann auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja, und ich meine, also solche Erzählungen, die decken sich ja, ob jetzt bewusst oder unbewusst, mit Erfahrungen aus dem Alltag. Also da, wo es Verlierer gibt, gibt es eben auch Gewinner. Das sind zum Beispiel junge Frauen an den Unis wie ich so. Es ist so, dass die immer wieder oder immer mehr jetzt auch in Managerpositionen aufsteigen. Und so eine kulturelle Liberalisierung funktioniert ja auch für Leute in urbanen Zentren, deren Leben sich ja tatsächlich abseits von traditioneller Familie abspielt. Und für manche Menschen gilt eben dieses Aufstiegsversprechen vermeintlich immer noch, das mal gegeben wurde. So, und diese Angst vor dem Abstieg wird dann auf Wut, als Wut auf die abgeladen, für die dieser Laden zu laufen scheint. Es ist eben nicht der Aktionär, der dich über Lohnkürzungen informiert, sondern die junge Soziologie-Absolventin aus der Personalabteilung. Und auch wenn es um dieses Regenbogen-Imperium geht, von dem eben Björn Höcke schwadroniert, so, das mag zwar nicht diese verschwörerische Macht haben, die der dem zuschreibt, aber selbstverständlich sehen wir irgendwie, dass queere Symbolik und Kultur in vielen westlichen Staaten Teil von einem liberalen Mainstream und einer liberalen Mainstream-Kultur geworden ist. Und das Spektakel davon hat mit den Lebensrealitäten von den meisten Leuten, übrigens auch von den meisten queeren Leuten, nicht viel zu tun. Und das erkennt diese Lebensrealitäten auch nicht an.
Quasi dieses schöne, schillernde, glamouröse, dass das in Wirklichkeit die Lebensrealität gar nicht abbildet. Also dieses Bild davon jetzt Pride-Paraden oder so.
Ja, also dass man da auf einem Facebook-Float irgendwie mit seinem Chef tanzt, ist irgendwie, also ist ein bisschen absurd, oder? Also,
ja.
Genau. Und vielleicht ist ein gutes Beispiel hier auch, wie wir über die Klimakrise streiten. Also wenn es um Mobilität geht, haben wir so eine Vorstellung, wo wir auf der einen Seite so einen Familienvater vom Land mit einem Dieselwagen haben und auf der anderen Seite haben wir so die Studentin in Wien mit Klimaticket und Fahrrad. Und hier ist das Auto dann eben nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern wird auch so zum kulturellen Marker von Wohlstand und Männlichkeit und Freiheit. Und die Studentin wird dann zur Projektionsfläche für die Angst vor dem Verzicht. Also da heißt es dann, oh, Politik wird gemacht für die böse Grüne und die will den Leuten ihren Familienwagen wegnehmen. So. Diese Angst vor dem Verzicht und Veränderung wird dann ständig geschürt. Also auf jeden Fall von rechts, aber schon auch irgendwie dann durch Linke, die denken, mit Konsumkritik sei irgendwie was zu gewinnen, anstatt dass wir tatsächlich eine lebendige Debatte darüber führen, wie wir zum Beispiel Klimaziele sozial verträglich erreichen können und tatsächlich niemand irgendwie zurückgelassen wird. Und das würde dann aber tatsächlich eine ehrliche Analyse erfordern. Also dass dieser Verlust von dem Gefühl von Sicherheit und Selbstbewusstsein auf dem Verlust von ökonomischer Sicherheit fußt. Und es würde auch bedeuten, dass man auf diese sozialen und wirtschaftlichen Fragen eine Antwort finden müsste. Und die Rechten haben die Antworten nicht und die haben aber auch gar kein Interesse daran, welche zu finden. Und deswegen, was sie dann machen, ist eben diese Fragen kulturell umzudeuten und die Kämpfe auf dieser Ebene zu führen. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass der Raum, in dem Politik hier passiert, wo es eben eigentlich um nichts mehr geht und wo Verteilungsfragen komplett irrelevant geworden sind, den gibt es schon auch, weil Linke konsequent da mitgespielt haben und es versäumt haben, so einer Entwicklung zum Beispiel eine Klassenpolitik irgendwie entgegenzusetzen und linke und rechte Identitätspolitik dann halt vielleicht letztendlich doch zwei Seiten derselben Medaille sind, nur dass Linke hier deutlich weniger zu gewinnen haben.
Also das, was du hier beschreibst, ist ja einerseits, dass es eine Politik gibt, die an den Problemen von den meisten Menschen einfach vorbeigeht und eine, die auch Augenauswischerei ist bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde, das, was du beschreibst, schließt extrem gut an was der linke Kulturwissenschaftler Mark Fischer einmal geschrieben hat, dass im modernen Kapitalismus nur mehr Kulturkämpfe geführt werden und Politik heute heißt, sie zu empören und damit dann aber nichts zu verändern. Und da frage ich mich schon, wieso ist das eigentlich so? Und kann man mit dieser Politik der Empörung, die es gerade gibt, überhaupt was gewinnen?
Ja, also ich glaube, so was da als Kulturkampf beschrieben wird, ist von vornherein nichts, wo wir heute noch viel zu gewinnen haben als Linke. Also ob jetzt durch eine Politik der Empörung oder auf irgendeine andere Weise. Also ich wundere mich tatsächlich einfach teilweise darüber, dass Leuten nicht langweilig wird, irgendwie jedem Medien-Kulturkampfstöckchen brav hinterherzurennen. Also, dass zum Beispiel die Antwort auf Konservative, die jetzt Gendern verbieten wollen in irgendwelchen Behörden, Empörung darüber ist und die Bekundung dafür, dass Gendern so wichtig ist, als ob mein größtes Problem tatsächlich ist, wie man über uns redet, statt die Tatsache, dass Frauen immer noch weniger verdienen, dass sie einen Großteil von unbezahlter Sorgearbeit leisten und irgendwie auch regelmäßig von unseren Ex-Partnern ermordet werden. So. Also jedes Mal, wenn feministische Politik zum Beispiel auf so eine Sprachkritik reduziert wird oder, was ganz ist neulich, mir so eine bunt angemalte Straße als antifaschistisches Erfolgsprojekt verkauft wird, da frage ich mich wirklich, ob man mich und alle anderen Leute, die irgendwie den Zustand der Welt ein bisschen noch wahrnehmen, für dumm hält. Weil das sind ja nur Symbole und die dahinterliegenden Missstände werden nicht mal, also sie sind nicht mal zur Diskussion irgendwie zu stellen. Und was so eine Art von Politik zugrunde legt, ist ja wirklich eine Kapitulation vor den Verhältnissen. Also, dass man das Ende der Geschichte akzeptiert, das heißt den Glauben, dass mit dem Zusammenbruch des Ostblocks in den 90ern die Frage, wie wir wirtschaften sollten, tatsächlich ein für alle Mal entschieden sei. Und ich habe vorhin gesagt, die Rechte habe kein Interesse daran, den sozialen Ängsten der Menschen ehrlich zu begegnen, aber ehrlicherweise scheinen große Teile der Linken in den letzten Jahrzehnten das auch aufgegeben zu haben. So. Aber ja, was macht man denn irgendwie als Linke, die eben ihren ehemalig zentralen Kampf um Verteilung und um Klasse so verloren hat? So. Also wir stellen immer noch fest, dieses Herrschaftssystem tut allen, die darin leben, Gewalt an und eben aber auch manchen mehr als anderen. Und weil der erste Teil der Feststellung gar nicht mehr zur Diskussion steht, rückt der zweite Teil in den Fokus. Also wir können irgendwie unsere eigene Ausbeutung als Arbeiterinnen akzeptieren, aber wir können trotzdem noch feststellen, dass die liberale, marktwirtschaftlich organisierte Demokratie ihr Gleichheitsversprechen nicht hält. Und statt gemeinsamen Verteilungskampf geht es mir jetzt eben um eine Antidiskriminierungspolitik. Und statt einer Umwälzung des Systems schaue ich, dass es mir persönlich irgendwie unter den Umständen, die ich lebe, so gut geht wie möglich. Und das beruht aber natürlich auf einer Anerkennung einerseits des Systems, aber auch auf die Anerkennung von Identitäten innerhalb von diesem System. Und ja, also bis zu einem Punkt war das ja auch sehr erfolgreich, zum Beispiel wenn es um rechtliche Gleichstellung geht. Und das sind auch wichtige Erfolge, die da jetzt auch zu verteidigen sind. Aber der Horizont von solchen Programmen ist eben notwendigerweise sehr begrenzt, weil man kann da ja auch kein kritisches Verhältnis zu Staat und Kapital aufbauen, wenn ich irgendwie auf einen Schutz durch Staat hoffe. So. Und ich muss ja auch einer individualisierenden Logik folgen, wenn ich mich so einem System unterwerfe, ne? Und es macht ja auch Sinn, also ich will gar nicht sagen, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass man solche Kämpfe führt, weil wenn ich nicht mehr an die Möglichkeit von einer gesamtgesellschaftlichen Befreiung glaube, dann ist das Ziel, sich individuell so hürdenfrei wie möglich selbst verwirklichen zu können, vielleicht wirklich das nächstbeste, was ich machen kann. Und da wird aber komplett vergessen oder ignoriert, ich weiß es nicht, dass Individuum und Gesellschaft immer in einem Spannungsverhältnis stehen und dass die Schranken, die die kapitalistische Wirtschaftsweise mir auferlegt, auch mit mir selbst und meinen Vorstellungen von Identität und Identifikation zu tun haben. Und man da eben recht schnell tatsächlich an diese Schranken stößt. und denen auch nicht begegnen kann in einer sinnvollen Art und Weise. Genau, und Fischer bezieht sich ja vor allem irgendwie auf eine Art und Weise, wie Online-Debatten geführt werden. Also auch die pastellfarbenen Infoslides, die passieren ja auf Instagram. Und da kann ich dann allen meinen Followern damit signalisieren, dass ich es verstanden habe, so, dass ich geläutert bin, dass ich eine von den Guten bin. Aber an sich passiert da politisch ja irgendwie nicht viel, weil es ja im Symbolischen bleibt. Und man muss auch sagen, wir reden ja immer von diesen Bubbles, dass es ja auch sich hauptsächlich nach innen richtet und nicht mehr und man gar nicht mehr in eine linke Offensive oder so gerät, weil man so mit sich selbst beschäftigt ist. So, und Mark Fischers Schlussfolgerung geht aber auch also über diese Online-Spaces hinaus, sondern er sagt eben, die Linke, die nicht nur noch mit identitären Kulturkampf beschäftigt ist und sich dabei untereinander immer weiter abgrenzt, ist eben absolut zahnlos gegenüber kapitalistischer Herrschaft.
Ich finde das sehr einleuchtend, wie du das jetzt beschreibst. Und ich meine, es deckt sich natürlich auch mit meiner Erfahrung von Internetaktivismus, der heute ja viel betrieben wird. Und gleichzeitig finde ich auch, also wichtig, was du gesagt hast, dass es teilweise auch nachvollziehbar ist, warum das viel so gemacht wird und manchmal so als das naheliegendste Gut, das, was man halt auch als individuelle Person, als einzelnes Gefühl hat, da kann ich nur am ehesten was machen, weil es halt einfach auch nach anderen Möglichkeiten von Politik fehlt. Ja. Jetzt haben wir gesagt, irgendwie das ist Kulturkampf, also es geht irgendwie viel um Sprache, es geht darum, was ist normal, aber sehr viel eben auf so einer symbolischen Ebene. Und da frage ich mich jetzt, was wäre denn eigentlich der Gegensatz zu dem? Also was wäre der Gegensatz zu Kulturkampf? Gibt es da vielleicht auch Beispiele von früher, wo man sagen kann, da wird nun mehr Politik gemacht und die Verhältnisse in Frage gestellt und verändert, statt sie nur zu empören?
Also so wie wir den bis jetzt besprochen haben, würde ich sagen, dass Kulturkampf dem Konzept von Klassenkampf gegenübersteht. Und so ein Konzept von Klassenkampf fußt auf der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft eben vor allem durch materielle Verhältnisse, zum Beispiel wie wir Arbeit organisieren, wie Eigentum verteilt ist und so weiter, geprägt ist. Und eben auch, dass unsere individuellen Lebensrealitäten sich an diesen materiellen Verhältnissen formen. Dass es eine kapitalistische Produktionsweise klassenbasiert ist, ist auch ein Teil davon. Also es gibt hier einen grundlegenden Widerspruch zwischen denen, die arbeiten, und denen, die sich diese Arbeit als Profit aneignen. Und vielleicht am entscheidendsten, wenn wir über Klassenkampf reden, verstehen wir auch, dass diese Produktionsweise, die so einen riesigen Einfluss darauf hat, wie unser Leben funktioniert, dass sie nur eine von vielen möglichen ist und dass sie nicht natürlich ist und dass sie nicht unveränderbar ist. Also da macht sich so ein Möglichkeitshorizont auf, der, wenn man nur im System denkt und nur in Anerkennung in diesem System denkt, gar nicht mehr vorhanden ist. Genau.
Und im Gegensatz zu dem, wo du gesagt hast, früher hat man, oder man akzeptiert quasi das Ende der Geschichte und glaubt, das ist gar nicht mehr veränderbar, aber zu sagen, doch, doch, und wir wollen das auch noch machen.
Genau, genau. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann gibt es da sicherlich Momente, in denen diese Grundannahmen, auf denen eben dieser Klassenkampf als politische Arena möglich ist, deutlich verbreiteter waren, als sie es heute sind. Und weil unser Aufhänger ja heute Pride ist, können wir ja tatsächlich auch in die Anfänge von der Pride-Bewegung selbst schauen, der sehr weit weg war von so Firmensponsoring auf den Paraden. So. Und also auf den meisten Paraden heute sind es höchstens ein paar Schilder, die uns daran erinnern. So dieses, okay, the first Pride was a riot, sieht man schon immer wieder mal. Aber wir reden wenig darüber, okay, was bedeutet das eigentlich so? Genau, Bezug genommen wird da ja auf jeden Fall, also ganz klar, so auf die Stonewall-Aufstände in New York 1969, das ja quasi die Begründung von Christopher Street Day war. Und was da los war, war, dass es immer wieder Razzien gegen Queerräume gab. Also es gab regelmäßig, kam die Polizei vorbei, es gab Ausweiskontrollen, es gab so Genitalchecks, es war wirklich, es gab Polizeigewalt. Und eben dieses eine Mal dann, 1969, wurde dem plötzlich mit Widerstand begegnet. Und das waren nicht nur die Leute, die in der Bar waren, sondern da kamen dann auch obdachlose Jugendliche vorbei und haben sich diesem Krawall da angeschlossen. Und es war einerseits ein ganz klarer Bruch mit der Form von Schwulen und lesbischem Mittelstandsaktivismus, den es bis dato gab. So, also das war dann eher so in der Form, dass man die Mehrheitsgesellschaft wirklich sehr friedlich und sehr normal gekleidet zu mehr Toleranz aufruft mit irgendwelchen Schildern vor dem Weißen Haus. Hat nicht gut funktioniert offensichtlich. Mhm. Und jetzt haben wir aber hier plötzlich einen Aufstand von extrem prekarisierten Personen. Die sind teilweise obdachlos, die sind zu großen Teilen verarmt, weil zum Beispiel schwule, lesbische und Transgender-Leute auch gar keinen Zugang zu einem regulären Arbeitsmarkt hatten. Und es sind Leute, die regelmäßig Polizeigewalt ausgesetzt werden und deswegen einfach aus ihrer Lebensrealität heraus ein ganz klares, kritisches Verständnis von Staat und Kapital auch haben. Mhm. Und es ist aber auch ein Aufstand eben, der ist jetzt nicht irgendwie isoliert so, sondern der passiert in einem Klima von einer Bürgerrechtsbewegung, von einer Antikriegsbewegung und einer zweiten feministischen Welle. Und sie bettet sich tatsächlich auch ein am Anfang in diese breitere gesellschaftliche Opposition, wo eben ganz viele Leute verstehen, hey, dieses System ist gewaltvoll und das funktioniert für mich nicht. Und zum Beispiel, wenn man sich die erste Organisierung des Christopher Street Days anschaut, im Jahr nach den Stonewall-Aufständen, das wurde organisiert von der Gay Liberation Front, also erstmal ganz klar im Namen schon die Anspielung auf vietnamesische Widerstandskämpfer. Und wenn man sich da auch frühe Manifeste durchliest, da sieht man zumindest in Ansätzen, dass die ganz klar verstehen, dass unsere Produktionsweise, die heterosexistische Kernfamilie, Frauenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit alle miteinander zusammenhängen und der Widerstand dagegen es deswegen auch tun muss. So. Und in diesen frühen Schriften geht es auch echt oft darum, zu schauen, okay, hey, wie können wir Allianzen bilden und wie können wir quasi Kämpfe verbinden und gemeinsam gegen dieses System dann vorgehen. Und dieses Selbstverständnis, das eben explizit darauf aufbaut, Kämpfe zu verbinden, weil sie unter denselben Vorzeichen, weil sie mit denselben Gegnern geführt werden, geht aber relativ schnell verloren. Und dann ist es so, dass dann eine individuelle Selbstverwirklichung anstelle von gemeinsamen Kämpfen tritt und die Anerkennung im bestehenden System diesen Horizont eben einschränkt. Und genau, das öffnet dann eben auch Tür und Tor für so eine neoliberale Vereinnahmung, die wir jetzt jeden Juni wieder beobachten können. So, also wir feiern mit Konzernen die kleinen Errungenschaften, die es eben gab, die wir erkämpft haben. Aber eigentlich geht es uns beiden irgendwie letztendlich nur noch um Selbstinszenierung. Ne?
Ja, ich habe es vorher schon gesagt und ich habe da noch eine Frage dazu jetzt. Also ich finde, man steht eben als einzelne Person mit all dem vor einer großen und sehr herausfordernden Situation, weil wir leben gerade in einer Welt, in der sie unsere Möglichkeiten, Politik zu machen, zumindest individuell und auch gefühlt, anfühlen, als könnte man sie gerade nur empören oder eben die nächste Infosleit teilen. Es wäre da gar nicht mehr möglich, vor allem wenn man allein ist, individualisiert. Und ich will sagen, wir haben uns das ja jetzt alle auch nicht ausgesucht. Also die Zeit und die Umstände, in denen wir leben und in denen wir Politik machen, die sind ja irgendwie einfach da. Und die Frage ist so ein bisschen, was machen wir jetzt damit? Also was heißt das jetzt für unsere politische Praxis? Soll man sie in Kulturkämpfe dann überhaupt noch einmischen? Oder wäre es dann nicht, nach dem, was du jetzt alles gesagt hast, die Schlauste, die einfach zu ignorieren und sagen, pff, ist uns wurscht, wir machen da nicht mehr mit. Aber die Frage ist ja dann trotzdem auch noch, wie schaffen wir es dann, dass dann nicht einfach den Rechten die Bühne überlassen wird und dann halt einfach, ja, die das auch noch weiter vorantreiben und sagen, ja, da werden jetzt diese und jene Sachen verboten und es werden jetzt Frauen überhaupt nicht mehr erwähnt und gleichzeitig verbessern sie ja die Lebensumstände für Frauen nicht. Also was soll man da tun?
Ja, also ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach irgendwie. Wenn wir es einfach ignorieren könnten, dann... Ja, nee, ich glaube, wir können es nicht einfach ignorieren. Ne? Also es sind ja offensichtlich Sachen, die viele Leute bewegen. Es sind tatsächlich auch Sachen, die da verhandelt werden, die ja auch viele Leute politisieren. Also bei mir selbst zum Beispiel war es ja auch so, dass ich vor allem irgendwie über feministische und auch queere Themen politisiert wurde. So, und von da aus mein politischer Aktivismus sich entwickelt hat, weil es eben was ist, das mich im täglichen Leben betrifft. So. Also man muss auch sagen, Kulturkampf ist ja auch nicht Kulturkampf. Es ist eine Sache, sich nicht auf irgendwelche Provokationen auf Facebook einzulassen. So, also zum Beispiel hatte die AfD und Und die FPÖ hatten jetzt im Juni die grandiose Idee, sich unter dem Hashtag Stolzmonat irgendwie für ihre nationalen Identitäten einzusetzen. Mhm. So, das kann man einfach ignorieren. Aber es ist eine ganz andere Sache, irgendwie Angriffe auf die körperliche Selbstbestimmung von Frauen und queeren und Transpersonen entgegenzutreten. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Salzburg guckt, wo ja das Erste, was irgendwie eine blau-schwarze Regierung gemacht hat, eine Kampagne zu fahren, wo es darum geht, Abtreibungsgründe herauszufinden. Und wer Abtreibungsgründe herausfinden will, will wissen, will danach auf jeden Fall sagen, okay, das sind die legitimen und das sind die nicht legitimen Gründe dafür. Und da muss man dann schon genau hinschauen, um was es hier eigentlich geht. So.
Und wo das dann auch hinführt, in letzter Konsequenz quasi.
Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, einfach ignorieren ist keine Option, sondern man muss schon schauen, was hier eigentlich passiert.
Ich glaub, und wo aber vielleicht auch gerade nur Nebelgranaten gezündet werden oder und abgelenkt wird von anderen Dingen. Also so ein bisschen genau. Die Frage, was das Wesentliche ist. Genau. Mhm.
Und ich glaube, es kommt schon auch darauf an, so in einem größeren Kontext, dass wir die Kategorie Klasse wiederbeleben. So. Und zwar nicht so kulturalistisch und identitär aufgeladen, wenn es jetzt um über Klassismus zu reden zum Beispiel, sondern tatsächlich, um zu verstehen, dass wir einander ganz anders begegnen können als in diesem Kreis von Provokation, Empörung und Abgrenzung. Weil dieser Kreislauf, diese Spirale, die nutzt ja niemandem außer Rechtskonservativen so. Ich glaube, da geht es auch unter anderem darum, dass man manchmal das Internet ausstellt. So. Also genauso Sachen wie der Stolzmonat, die passieren vielleicht auf Twitter, aber nirgendwo anders. Mhm. Auf Facebook auch noch.
Wahrscheinlich sogar mehr auf Facebook.
Ja, wahrscheinlich mehr auf Facebook. und genau, aber wenn wir über Klasse reden, müssen wir die aber gleichzeitig auch in ihrer Vielfalt wahrnehmen. Also nicht alle Themen, das habe ich ja schon vorher gesagt, die so schnell als Identitätspolitik abgetan werden, sind es auch. Also wir können auch eine materialistische Analyse von Herrschaftsverhältnissen wie Queerfeindlichkeit, Sexismus und Rassismus vollziehen. Und dadurch können wir auch so ein identitäres Denken überwinden. Ne? Also wenn ich verstehe, Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse, dann habe ich ganz andere Möglichkeitsfelder und ganz andere Politikfelder, in denen mein politisches Subjekt Frauen sind. Und da sind wir natürlich irgendwie in der Spannung zwischen einer Identitätspolitik und irgendwie das, was wir als allgemeine Politik begreifen. Aber man sieht auch, dass es da ganz klare Überschneidungen gibt. Zum Beispiel, so wer arbeitet denn in einem Niedriglohnsektor? Es sind Frauen, es sind migratisierte Leute. So. Mhm. Also ich glaube, es geht wirklich darum, dass man wirklich auch dieses Kleinmachen von Frauenthemen zum Beispiel auf Sprache, auf Gendern, dass man das gar nicht zulässt, sondern sagt so, hey, nee, hier geht's um was und es sind Verhältnisse, die unser Leben ganz klar prägen und wir müssen was dagegen tun.
Ich denke mir da immer, also auch bei dem jetzt, wir wollen Frauen nicht mehr erwähnen, bin ich so, okay, passt. Ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr häufiger in Altersarmut sind, ab dem Zeitpunkt, wo wir gleich viel verdienen, ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr gratis Reproduktionsarbeit machen müssen, dann braucht es ja gerne nicht mehr Frauen sagen, dann ist es mir wurscht. Aber jetzt gerade macht es einen Unterschied. Also so quasi das in Verbindung zu bringen miteinander, denke ich mir dann oft. Weil Leute tun dann ja immer so wie du sagst, sie machen das klar und sagen, echt geht es ja nur um Sprache, das ist ja gar nicht so wichtig, ihr seid nicht mitgemeint. Da dann zu sagen, das stimmt überhaupt nicht. Uns geht es unter anderem auch darum, sicher ist mir wichtig irgendwie, dass ich auch mitgedacht werde, aber dann auch in der Politik beachtet. So.
Ja, also ich meine, wir können auch gerne einen Kein-Gender-Day machen zu dem Zeitpunkt, wo Geschlechterrollen tatsächlich abgeschafft sind. Mhm. So, das ist gern ein Feiertag für mich. So.
Ja, feiern.
Genau, ich glaube, allgemein ist es dann schon so, dass wir uns aus selbst, also dass man eben nicht in diese Nebelgranaten reinfällt, wie du schon vorher meintest, so, dass man da nicht drauf reinfällt, sondern wir uns selbst rückbesinnen müssen darauf, worum es uns geht, was wir wollen. Und dann, dass wir auch irgendwie ein Selbstvertrauen haben, zu sagen so, hey, okay, das ist das, worüber ich reden möchte. Und ich gehe in die Offensive mit unseren Forderungen. Und ich lasse mich nicht in der Defensive von irgendwelchen identitätspolitischen Errungenschaften drängen, auch wenn ich sie wichtig finde, weil es geht mir um mehr. So. Mhm. Ja.
Ja. Und dazu sagen, man reagiert nicht nur, sondern man hat seine eigene Agenda der Veränderung irgendwie auch, die man da mitbringt. Eine Frage, die mich dazu auch noch beschäftigt, also auch bei diesen Antworten auf Identitätspolitik, also ich finde, dass man es immer total merkt bei der Frage auch von quasi Ausländern, also sehr simplifiziert, gibt es ja quasi irgendwie die FPÖ, die sagt Ausländer schlecht und dann gibt es klischeehaft jetzt die Grünen, die darauf antworten, Ausländer gut und dann gibt es irgendwie Leute, die sich da einordnen und es gibt quasi die zwei Fronten, aber es gibt keine. Es gibt, es clasht einfach so aufeinander. Und ich frage mich da schon noch immer, wie kann man darauf antworten, in einer sinnvollen Art und Weise, ohne da jetzt genau diese Fronten zu bedienen und auch noch zu verhärten?
Ja, also ich glaube, das Erste, was man auf jeden Fall nicht tun sollte, ist sich so einer rechten Rhetorik anbiedern. So. Im Zweifel entscheiden sich die Leute eh fürs Original. Und ich glaube, man muss aber Leuten tatsächlich irgendwie mehr zutrauen, oder? Also, so diese einfachen Antworten sind natürlich irgendwie, also attraktiv, weil sie einfach sind. Aber ich glaube, man muss wirklich mal mit Leuten aktiv ins Gespräch kommen und zwar nicht moralisch belehrend Ausländer gut, sondern wirklich zu fragen, so, hey, warum denkst du das? Woher, was sind es für Erfahrungen, die dem zugrunde liegen, dass du denkst, Ausländer nehmen mir die Jobs weg und was passiert hier eigentlich wirklich? So, also, dass man diesen Moralismus erstmal auch hinter sich lässt, wirklich, weil wir sind hier nicht in der katholischen Kirche, so mit Schuld kann ich nicht viel anfangen politisch, sondern dass man wirklich auf Leute zugeht und aber nicht in so einer Art und Weise alles, was du denkst, ist richtig, sondern sich wieder anschaut, so, hey, was passiert hier gerade eigentlich? Und,
die Person,
und wie können
die
wir dem begegnen?
Oder die dir einen Job wegnehmen kann, ist ja gar nicht die Person, die einfach selber ansucht, so quasi. Also bei Kickerliner, da haben wenig irgendwelche Leute, die halt flüchten zum Beispiel damit zu tun, sondern ja. Da hat Benko einfach spekuliert.
Ja, zum Beispiel. Genau, also ich glaube, es geht auch echt darum, dass man auch nicht drauf reinfällt, so Interessen gegeneinander auszuspielen, ne? So wir gegen, also so diese Konfliktlinien, die FPÖ gerne zieht, so wir gegen die Ausländer, Männer gegen Frauen, whatever. Es ist ja an sich, wenn man sich anschaut, wie die Welt eigentlich wirklich funktioniert, ist es kompletter Humbug. So, also wir haben nicht queere Leute und wir haben die Arbeiter, sondern es gibt Arbeiterinnen, die sind lesbisch, es gibt Arbeiterinnen, die sind trans. Und genau, es steht mir ein Benko gegenüber und nicht, weiß ich nicht.
Upsi. Arbeiterinnen, die heterosexuell sind zum Beispiel.
Ja, genau.
Und umgekehrt.
So. Und ich glaube, es geht da schon noch darum, dass man einen Raum schafft, so auch für Begegnung und Streit und das dann irgendwie vielleicht, was dann wieder doch auch mit Kultur zusammenhängt, dass man sagt, okay, wie können wir uns wieder begegnen, abseits von dieser Empörungsmaschine und was für Räume brauchen wir da tatsächlich dann? Und zwar für Begegnung, aber auch für Streit. Ich glaube, wir müssen auch wieder lernen, irgendwie richtig zu streiten und das aber ernsthaft zu tun, dass ich mein Gegenüber als ernsthaftes politisches Subjekt mit eigenen Vorstellungen und aber auch der Möglichkeit, kritisch zu denken, irgendwie wahrnehme. Und ich glaube, da kann dann irgendwie sehr viel passieren.
Mhm. Also was so ein bisschen, also sie tatsächlich mal darüber zu fragen, hey, was bringen die Dinge eigentlich, die man jetzt im Internet quasi macht? Also sie ernsthaft damit auseinanderzusetzen und nicht nur zu sagen, wie kannst du das nur sagen, also ja, dass man das nicht machen soll oder so. Oder ich meine, ich finde auch, dass diese Folge ja sehr für Diskussion anstoßen kann. Also man könnte ja sagen, wie könnt ihr sagen, das, was wir da im Internet machen, ist irgendwie, ist kein richtiger Aktivismus. Wer seid ihr, dass ihr das sagen, könnt, sondern das eher so als Diskussionsanstoß für, ja stimmt, hey, was könnte es eigentlich für Veränderung bringen und was mehr. Und auch wenn wir jetzt nicht das perfekte Rezept irgendwie dafür haben, wie man es anders macht, sonst hätte man es ja auch schon längst gemacht. Sie trotzdem mal zu überlegen, genau, was könnte man da besser machen nochmal?
Ja, also ich meine, ich habe jetzt ja auch keinen perfekten 10-Punkte-Plan. ich glaube, den hat niemand, jeder, der sagt, lügt wahrscheinlich. Aber dass man auf jeden Fall sieht, hey, was gerade passiert, funktioniert auf jeden Fall nicht. Wie machen wir weiter? Also auch wirklich mal Experimente zulassen und ein bisschen so fuck around and find out. Genau, ist, glaube ich, schon auch wichtig.
Ja. Ja, ich habe es auf jeden Fall extrem spannend gefunden, also deine Perspektive einfach auf das, was gerade passiert, weil es passiert einfach tatsächlich wirklich, wirklich viel Kulturkampf und ich verstehe das total und mir fällt es einmal, also mir brennt es immer unter den Nägeln, dass ich da dann was selbst dazu sage und dann frage ich mich manchmal immer wieder, wart, machen die das gerade zu Fleiß, um von irgendwas anders abzulenken? Wie sehr soll ich mich da gerade einwischen oder wie nicht? Also ich finde, es ist ja total schwierig, wie weit das geht und wo man dann drauf einsteigt oder nicht, aber ich finde da dann manchmal einen Schritt zurück zu tun, ist immer gut und ich finde, dabei hat jetzt auch der Analyse irgendwie sehr, sehr geholfen, das dann vielleicht auch mehr einordnen zu können und sie dann zu fragen, hey, worum geht es eigentlich und wie kann man vielleicht, also ich finde das auch bei dem jetzt, was tun, in welchen Fällen macht es Sinn, irgendwie das Verbindende über das Trennende zu stellen und das, was du vorher beschrieben hast, mit, es gibt Arbeiterinnen, die sind homo, die sind hetero, die sind trans und da zu sagen, hey, was verbindet uns eigentlich und dann aber zu sagen, bei diesen ganzen Pride Firmenfotos, wie du es vorher gesagt hast, irgendwie, wo Leute lustig mit ihren Chefs dann tanzen, zu sagen, naja, uns trennt da eigentlich schon viel voneinander, diese Widersprüche zuzuspitzen. Genau, dass man sich das auch irgendwie gut überlegen kann. Also ich finde, es waren heute in der Folge viele Anstöße dabei, für was könnte man anders machen und worüber müssen wir als Linke nochmal nachdenken, was machen wir da falsch. Also danke dir, Sophia, für deine Analyse heute.
Sehr gerne, immer wieder.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst.
Und von 11. bis 15. August ist in Prešice in Slowenien die Junge Linke Sommerwerkstatt. Dort diskutieren wir unter dem Titel Wind of Change über das Spannungsfeld von kommunistischer Politik zwischen Parlament und Straße, weil Wahlen, Parlamentarismus und der Erfolg darin zwar Chancen mit sich bringt, aber auch viele Gefahren. Es kommen internationale Gäste und die Location ist traumhaft, also meld dich jetzt schnell noch an. Ich bin schon angemeldet und ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dahin, ciao!